SRF 1.
Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, hören Sie Rendezvous. Was sagt uns der Kuss von Jean-Claude Juncker auf die Wange von Donald Trump? Unser EU-Korrespondent analysiert die Einigung zwischen der EU und den USA im Handelsstreit. Das Bundesverwaltungsgericht sorgt für klarere Regeln im Kampf gegen Preisabsprachen im Baugewerbe. Mehr zum wegweisenden Entscheid später bei uns. Dann, ein Medikament gegen Alzheimer gibt es immer noch nicht. Patienten hoffen auf die Schweiz. Und Roms Sehenswürdigkeiten ziehen jedes Jahr Millionen von Touristen an.
Einfach alles ist auf Touristen zugeschnitten. Und das hat auch die Lebensqualität hier in Rom, vor allem im Zentrum, vermindert.
Italien-Korrespondent Franco Battel erzählt, wie sich die Einheimischen mit dem Massentourismus arrangieren. Rendezvous mit der Welt um 13 Uhr. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Eigentlich hatte man vor dem Treffen zwischen EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump nicht mit einer Einigung im Handelsstreit gerechnet. Beide hatten die Erwartungen tief gehalten. Als die zwei dann gestern im Rosengarten des Weißen Hauses vor die Medien traten, die Überraschung. Die EU und die USA haben sich gefunden. Der drohende Handelskrieg ist vom Tisch. Fürs Erste jedenfalls. Fragt sich aber, wer ist Sieger dieses Kräftemessens und warum ist eine Annäherung ausgerechnet Jean-Claude Juncker gelungen? Oliver Washington berichtet.
US-Präsident Donald Trump hat nach dem Treffen mit Jean-Claude Juncker einen Tweet verschickt mit einer Fotografie, auf der Juncker Trump einen Kuss gibt. Trump schreibt dazu, offensichtlich lieben sich die USA und die EU. Natürlich kann sich das auch schnell wieder ändern, aber das Bild bringt eine gewisse Nähe zwischen Juncker und Trump zum Ausdruck. So ist es wohl auch kein Zufall, dass sich ausgerechnet Juncker mit Trump hat einigen können. Vor ihm versuchten es auch der französische Präsident Macron und die deutsche Kanzlerin Merkel, beide erfolglos. Anders Juncker. Er dürfte mit seiner gleichzeitig kumpelhaften, schnoddrigen und auch spitzbübischen Art den richtigen Ton gefunden haben für Trump. Dass eine weitere Eskalation abgewendet ist, dass die beiden Seiten nun über allgemeine Zollsenkungen für Industriegüter verhandeln und Trump fürs Erste von den angedrohten Strafzöllen auf europäische Autos absieht, ist für die Europäer denn auch das wichtigste Ergebnis des gestrigen Treffens. Diese Deeskalation kann durchaus als Erfolg verbucht werden. Doch hat dieser auch seinen Preis. Dabei geht es weniger darum, dass Juncker zugesagt hat, die Europäer würden mehr Flüssiggas und auch Sojabohnen aus den USA importieren. Das sind Zusagen, die Trump innenpolitisch als Erfolg und als Bestätigung seiner Strategie verbuchen kann, die Gegenseite maximal unter Druck zu setzen. Doch die Zusagen sind mindestens beim Gas nur langfristig umsetzbar und sie sind vage. Der Preis, den die EU zu bezahlen hat, ist vielmehr, dass die gestellten Bedingungen nicht ganz erfüllt sind. Eigentlich sagte die EU immer, dass sie erst dann über Zollsenkungen verhandeln werde, wenn Trump die Zölle auf Stahl und Aluminium wieder aufhebt. Die beiden haben nun zwar vereinbart, dass sie dieses Problem lösen wollen, aber die Zölle sind noch nicht weg. Und auch die Strafzölle auf Autos bleiben als Drohung im Raum, sollten die Verhandlungen über das Zollabkommen scheitern. Kritiker monieren, Juncker hätte das nicht akzeptieren dürfen. Positiv gewendet kann man argumentieren, dass die Zölle auf Stahl und Aluminium ja gelöst werden sollen. Dazu bekennt sich auch Trump. Und man kann argumentieren, dass Verhandlungen über ein Zollabkommen Jahre dauern können und so lange sind Strafzölle vom Tisch. Das rechtfertige den gestrigen Deal. So können beide zufrieden sein. Das größte Problem ist wohl, dass die Europäer bis anhin kein Vertrauen hatten in den Haudegen im Weißen Haus. Vielleicht hat die Liebeserklärung per Twitter ja auch diesbezüglich eine positive Entwicklung in Gang gesetzt.
Oliver Washington. Nun zu unserer Kollegin Mara Zehnhäusern im Nachrichtenstudio mit weiteren Meldungen im Überblick.
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit hat ein weiterer Kanton ein Feuerverbot erlassen. In Appenzell-Ausserrhoden darf in Wald und Waldesnähe kein Feuer gemacht werden, wie das Amt für Raum und Wald meldet. Ein entsprechendes Verbot gilt unter anderem auch in den Kantonen Thurgau und St. Gallen. Im Tessin, im Wallis und in den Bündner Südtälern darf im Freien gar kein Feuer gemacht werden. 6 Wochen nach der eidgenössischen Abstimmung vom 10. Juni ist klar, warum dem Geldspielgesetz zugestimmt wurde. Die Stimmberechtigten wollten, dass die Erträge aus Geldspielen weiterhin im Land bleiben. Zu diesem Schluss kommt die sogenannte Voto-Studie, die von der Bundeskanzlei finanziert wird. Anders als im Vorfeld der Abstimmung erwartet, habe es letztlich keine Spaltung der Generationen gegeben. Die abgelehnte Vollgeldinitiative sei für fast 60% der Befragten schwer zu verstehen gewesen, heißt es in der Voto-Studie weiter. Eine Mehrheit habe den Wechsel zum Vollgeldsystem als zu riskant befunden und die Initiative deshalb abgelehnt. Für die Voto-Studie wurden rund 1500 Stimmberechtigte befragt. In der spanischen Nordafrika-Enklave Ceuta haben hunderte afrikanische Flüchtlinge versucht, den Grenzzaun zu stürmen. Die Migranten hätten die Beamten unter anderem mit selbstgebauten Flammenwerfern attackiert, um die gut 6 Meter hohen doppelten Grenzzäune zu überwinden, berichten spanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Bei dem Ansturm seien mehrere Polizisten und Migranten verletzt worden. Wie viele es auf spanischem Boden geschafft haben, war zunächst unklar. Bei den Waldbränden in Griechenland sind nach neuesten Angaben mindestens 82 Menschen ums Leben gekommen, wie die griechische Feuerwehr mitteilte. Noch immer würden zahlreiche Menschen vermisst. Die Brände, die bewohnte Gebiete bedrohen könnten, seien unter Kontrolle oder gelöscht worden. Nach einer ersten Bilanz haben staatliche Ingenieure knapp 2500 Häuser im Raum der Ferienorte Mati, Rafina und Neos Vautsas kontrolliert. Davon seien knapp die Hälfte unbewohnbar. Das berichten griechische Medien unter Berufung auf das Infrastrukturministerium. Vor der US-Botschaft in der chinesischen Hauptstadt Peking ist ein selbstgebastelter Sprengsatz explodiert. Der mutmaßliche Bombenleger habe sich bei der Explosion selbst an der Hand verletzt und sei festgenommen worden, berichtet die Polizei. Er stamme aus der autonomen Region Innere Mongolei im Norden Chinas. Den Sprengsatz habe er vermutlich aus Feuerwerksmaterial selbst zusammengebaut. Sein Motiv wurde nicht genannt. Größere Sachschäden gab es nicht. Die US-Botschaft bestätigte die Explosion. Nestlé hat im ersten Halbjahr 2018 den Umsatz um 2,3% gesteigert auf knapp 44 Milliarden Franken. Davon blieben dem größten Nahrungsmittelkonzern der Welt 5,8 Milliarden Franken als Gewinn übrig. Das sind 19% mehr als in der Vorjahresperiode. Auch der Basler Pharmakonzern Roche hat von Januar bis Juni 2018 Umsatz und Gewinn gesteigert. Laut Mitteilung wuchs der Umsatz um 7% auf gut 28 Milliarden Franken. Der Gewinn nahm um gut ein Drittel zu auf 7,5 Milliarden Franken. Das Wetter: bis morgen Abend ist es verbreitet sonnig. Die Temperatur erreicht an beiden Tagen 30 bis 34 Grad. In den Alpen und am Abend und in der Nacht vor allem im Süden gibt es lokale Schauer und Gewitter.
Auf dieses Urteil hat die Öffentlichkeit im Kanton Aargau lange gewartet. Und es ist ein Urteil mit Auswirkungen auf die ganze Schweiz. Das Bundesverwaltungsgericht musste nochmals prüfen, ob mehrere Baufirmen unerlaubte Absprachen getroffen hatten. Das Gericht bestätigt dies jetzt und stützt damit das Vorgehen der Wettbewerbskommission, der WEKO. Gleichzeitig senkt es die Bußen etwas. Andreas Stüdli berichtet.
Das Aargauer Baukartell war zwischen 2006 und 2009 tätig und funktionierte ohne regelmäßige Treffen aller Baufirmen. Die Zusammensetzung der beteiligten Firmen änderte von Fall zu Fall. Einige der Baufirmen reichten jeweils eine Stützofferte mit einem zu hohen Preis ein, damit eine andere Baufirma den Auftrag dann zum gewünschten Preis erhielt. Das Bundesverwaltungsgericht hatte vor allem Einzelfälle zu begutachten. 137 Fälle wurden geprüft. Ein ungewöhnlich umfangreicher Fall für die Richter in St. Gallen. Von diesen 137 Fällen bestätigt das Bundesverwaltungsgericht noch deren 95. Das Gericht war bei 41 Fällen der Ansicht, dass die Beweise nicht ausreichten. Als zentraler Beweis diente der Wettbewerbskommission die Liste einer Baufirma, die am Kartell beteiligt war. Sie hatte alle ihre Stützofferten notiert und reichte als erste der betroffenen Baufirmen Selbstanzeige ein. Im Gegenzug zu dieser Rolle als Kronzeugin entging sie einer Buße. Anders als der WEKO reicht dem Bundesverwaltungsgericht diese Liste nicht als alleiniges Beweismittel aus. Weil die WEKO keine anderen Beweise erbrachte, wurden die Schuldsprüche deshalb in 41 Fällen aufgehoben. Die Buße für die vier Baufirmen wurden heruntergesetzt von insgesamt 2,8 auf 1,9 Millionen Franken. Die WEKO müsse nach diesem Urteil ihre Untersuchungspraxis analysieren, sagt Patrick Duquet, stellvertretender Direktor des WEKO-Sekretariats.
Der Entscheid, der jetzt vom Bundesverwaltungsgericht beurteilt worden ist, der datiert von 2011. Und die Praxis der Wettbewerbskommission hat sich seither weiterentwickelt. Also wir werden jetzt analysieren, ob die Änderungen, die das Bundesverwaltungsgericht vorgenommen hat, etwas unserer Praxis auch ändern muss oder ob das in unserer Praxis bereits vorhanden ist.
In einer anderen Grundsatzfrage stärkt das Bundesverwaltungsgericht der WEKO aber den Rücken. Die WEKO büßte bislang auch versuchte Absprachen, die keinen Erfolg hatten. Schon der Versuch einer Absprache ist also strafbar. Das wurde nun erstmals von einem Gericht bestätigt, sagt Patrick Duquet von der WEKO.
Das entspricht der bisherigen Praxis der Wettbewerbskommission, dass auch der versuchte Verstoß gegen das Kartellgesetz bestraft werden kann. Und dies wurde nun das erste Mal von einem Gericht entsprechend bestätigt. Und das heisst, wir können diese Praxis so weiterführen.
Das Bundesverwaltungsgericht sorgt mit seinem Urteil also für klarere Regeln im Kampf gegen Kartelle in der Schweiz. Sowohl die WEKO wie auch die vier Baufirmen können den Richterspruch jedoch noch vor Bundesgericht anfechten.
Vor 19 Minuten, Sie hören Rendezvous und das haben wir noch für Sie bereit. Die Wahlen in Kambodscha am Sonntag, sie seien eine haarsträubende Ungerechtigkeit, sagt ein Oppositioneller, der sich damit weit aus dem Fenster lehnt.
I can be arrested or even killed anytime.
Er riskiere mit seinen Aussagen gar sein Leben. Warum er das in Kauf nimmt, zeigt unsere Reportage aus Phnom Penh. Dann, wenn einer Bescheid weiß rund um die Explosion im Munitionslager von Mitholz, dann ist es ein Architekt aus Frutigen.
Ich hatte irgendwie im Unterbewusstsein das Gefühl, der Rest sei entsorgt worden an einem anderen Ort. Und dass das noch darunter ist, das ist schon noch sehr bedenklich.
Hans-Rudi Marti gibt uns Einblick in seine Dokumente und erzählt, warum auch er kaum glauben kann, wie hoch die Explosionsgefahr noch heute ist. Und kurz vor eins, wie im Dampfbad. Japan leidet unter dem heißesten Sommer seit Jahren. Menschen sterben oder kollabieren. Die Hitze stellt die Behörden auf die Probe, auch im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele 2020. Zuerst Alzheimer. In Chicago hat sich derzeit die Pharmabranche zu einem großen Alzheimer-Kongress versammelt. Dort werden die neuesten Forschungsergebnisse präsentiert. Zwar gibt es noch immer kein Medikament gegen die Krankheit des Vergessens, doch es gibt Hoffnung für Alzheimer-Patienten. Am weitesten fortgeschritten ist die Forschung in der Schweiz, zum Beispiel bei Roche. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Ein Wundermittel gegen Alzheimer, danach hat die Pharmabranche bisher erfolglos gesucht. Die Forschung ist aufwendig und teuer. Mehrere Unternehmen wie Pfizer oder Merck haben Projekte nach Rückschlägen gar ganz eingestellt. Pharmaanalystin Birgit Kuhlhoff von der Privatbank Rahn und Bodmer beobachtet.
Das heißt, es gibt im Moment nur zwei Pharmakonzerne, also Biogen in den USA und Roche hier in der Schweiz, die in einer späten Entwicklungsphase sind.
Deren Medikamente also schon umfangreiche klinische Tests mit Patienten durchlaufen haben und einer Marktzulassung näher kommen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, in der Alzheimer-Forschung gibt derzeit die Schweiz den Takt an. Denn sowohl Roche als auch Biogen haben ihre Medikamentenprojekte von zwei kleinen Schweizer Biotech-Firmen übernommen.
Das heißt also, die Innovation kommt aus der Schweiz.
Auch wenn Roche momentan eines der vielversprechendsten Alzheimer-Medikamente im Labor hat, der Weg dorthin war holprig. Vor knapp 4 Jahren hatte der Basler Konzern ein Projekt überraschend gestoppt, weil das Medikament nicht die erhofften Resultate gebracht hatte. Doch Konzernchef Severin Schwan suchte sofort neue Therapieansätze. Einerseits, weil natürlich ein lukratives Geschäft lockt. Weltweit leiden rund 45 Millionen Menschen an Demenz, der Großteil davon an Alzheimer. Tendenz steigend.
Und zum anderen hat sich gezeigt, dass wir die Zusammenhänge und die Abläufe im Gehirn zunehmend auf molekularer Basis verstehen. Und es gibt natürlich dann Ansatzpunkte für neue Medikamente.
Sagt Severin Schwan. Denn es ist noch immer nicht abschließend geklärt, was genau die Krankheit hervorruft. Roche setzt, wie übrigens auch Konkurrentin Biogen, bei Ablagerungen im Gehirn an.
Wir sehen, dass unsere Medikamente tatsächlich die Ablagerungen entfernen. Was wir jetzt noch zeigen müssen, und das wird auch noch ein paar Jahre dauern, ist, ob das dann tatsächlich auch zu kognitiven Veränderungen führt. Also mit anderen Worten, dass die geistigen Fähigkeiten dieser Patienten zumindest langsamer zurückgehen, als das heute der Fall ist.
Weil Demenz meist nur langsam voranschreitet, kommt auch die Forschung an Patienten nur langsam voran. Wie viel Geld Roche bereits investiert hat in die Alzheimer-Forschung, will Severin Schwan nicht verraten. Er sagt nur, Rückschläge gehörten allgemein zum Pharmageschäft dazu.
Wenn Sie sich das insgesamt anschauen über die klinische Entwicklung, dann kommen nur 10% der ursprünglich entwickelten Medikamente, also 1 von 10, kommt wirklich auf den Markt. Und von daher sind es natürlich sehr, sehr große Risiken und das gilt auch für Alzheimer und ich würde sagen sogar insbesondere für Alzheimer, weil einfach die Abläufe im Gehirn doch noch weniger gut verstanden werden, als das bei anderen Krankheiten der Fall ist.
Das erste Alzheimer-Medikament, das es dereinst bis zur Marktreife schaffen wird, dürfte Schätzungen zufolge gut und gerne 2 Milliarden Franken gekostet haben. Nur wann wird dieses erste Medikament, auf das so viele Patientinnen und Patienten mit ihren Angehörigen warten, endlich verfügbar sein? Schwan sagt mit Blick auf die laufenden Studien mit seinen Produktekandidaten:
Ich gehe davon aus, dass wir in 2 Jahren eine bessere Datenlage haben, um das beurteilen zu können und dann wahrscheinlich in 3 Jahren auf den Markt kommen könnten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das dieses Mal tatsächlich klappt, schätzt der Roche-Chef auf 50%. Denn noch immer seien viele Fragen zur Wirksamkeit der Medikamente im Gedächtnis offen.
Kambodscha, das ist das Land der antiken Kultur der Khmer mit den Ruinen von Angkor Wat. Kambodscha gilt als exotische Feriendestination, als Geheimtipp sozusagen für Reisende nach Südostasien. Aber Kambodscha ist auch eng verbunden mit seiner düsteren politischen Vergangenheit, mit den Gräueltaten der Roten Khmer. Am Sonntag nun wählt die Bevölkerung Kambodschas ein neues Parlament. Die Gewinner allerdings stehen schon fest. Karin Wenger berichtet aus der Hauptstadt Phnom Penh.
Die Wahlen sind für Tuk-Tuk-Fahrer Narain ein gutes Geschäft. Sein klappriges Dreirad-Taxi ist mit Wahlplakaten der regierenden kambodschanischen Volkspartei CPP überklebt. Wenn er durch die Stadt fährt, plärrt die Wahlmusik der Partei aus einem großen Lautsprecher vom Dach des Fahrzeugs. Doch nicht nur aus Liebe zur Regierungspartei von Premierminister Hun Sen wirbt er für sie. Die Regierungspartei zahlt mir jeden Tag, an dem ich für sie werbe, $15. Deshalb liebe ich die Partei. Die Regierungspartei verteilt in diesen Tagen großzügig Geld an ihre Wählerschaft. Laut dem Wahlgesetz ist das zwar nicht erlaubt, doch erstaunen tut es niemanden im Land. Laut dem Korruptionsindex von Transparency International belegt Kambodscha nämlich einen der hintersten Ränge. Von Korruption oder Misswirtschaft der Regierung wollen ein paar Regierungsanhänger, die im Schatten eines Kampagnenzelts picknicken, nichts wissen. Es gibt keine Korruption unter dieser Regierung. Wer das sagt, der lügt, sagt ein alter Bauer. Und sein 83-jähriger Kollege, ein ehemaliger Polizeioffizier, fügt an, dass am Sonntag alle im Land die Regierungspartei wählen würden. Das ganze Volk liebt die Regierungspartei, weil sie uns von der Roten Khmer befreit hat. Die Schreckensherrschaft der Roten Khmer, unter der ein Viertel der Bevölkerung umgebracht oder ausgehungert worden war, liegt jedoch fast 40 Jahre zurück. Nur die Führung unter Hun Sen ist geblieben. Und sie kam in den vergangenen Jahren immer mehr in Bedrängnis. Denn Hun Sens Familie ist beteiligt an mehr als 100 Firmen, Baufirmen, Hotels, Telekommunikationsunternehmen, Minen. Die Familie des Premierministers hat Millionen von Dollar angehäuft, während ein durchschnittlicher Kambodschaner etwas mehr als $1,000 im Jahr verdient. Hun Sens Sohn wurde zudem zum stellvertretenden Armeechef beordert. Misswirtschaft, Landraub und Arbeitslosigkeit sind weit verbreitet. Das Land brauche endlich einen Wechsel, eine neue Regierung, fordert der Student Taipani deshalb. Wir brauchen neue Köpfe, um Kambodscha zu entwickeln, sodass nicht so viele junge Leute auswandern müssen, um Arbeit zu suchen. So denken viele der jungen Kambodschaner. Sie machen mehr als 70% der Bevölkerung aus. Seit Jahren hatte die Nationale Rettungspartei, die größte Oppositionspartei, deshalb stetigen Zulauf. Bei den letzten nationalen Wahlen gewann sie mehr als 40% aller Stimmen. Sie wurde zur Gefahr für die Regierungspartei und diese ergriff Gegenmaßnahmen. Im vergangenen Jahr wurde Oppositionsführer Kem Sokha verhaftet und wegen angeblichem Hochverrat ins Gefängnis geworfen. Wenig später wurde die gesamte Oppositionspartei zwangsaufgelöst. Die Regierung unterdrückte jede kritische Stimme. Sie ließ Nichtregierungsorganisationen, unabhängige Zeitungen und mehr als 30 Radiostationen schließen. Heute wagt sich kaum mehr jemand in Kambodscha, die Regierung öffentlich zu kritisieren. Lau Mong Hai, ein kambodschanischer Ökonom, der sich seit Jahrzehnten für Demokratie in Kambodscha einsetzt, tut es trotzdem, auch wenn er wisse, dass ihn seine Worte die Freiheit und das Leben kosten könnten.
I can be arrested or even killed anytime.
Diese Wahlen sind bedeutungslos. Mich machen sie extrem wütend. Die Regierung begeht damit einen Akt der Ungerechtigkeit an ihren eigenen Leuten. Sie zerstört den Wert jedes einzelnen Wahlzettels. So treten am Sonntag zwar 20 Parteien an, das Wahlergebnis steht jedoch schon heute fest. Premierminister Hun Sen und die Regierungspartei haben dafür gesorgt.
9:09. Sie kam wie aus heiterem Himmel, die Nachricht des Bundesrats, in Mitholz im Kandertal bestehe ein größeres Risiko für eine erneute Explosion, als man bisher gedacht hatte. Dort also, wo 1947 das Munitionslager explodierte, 9 Menschen in den Tod riss, weitere verletzte und das Dorf zerstörte. Seit einem Monat ist dieses historische Ereignis auf einmal wieder von großem Interesse. Einer, der sich schon vorher intensiv mit dem damaligen Geschehen befasste, ist Hans-Rudi Marti, ein Architekt aus Frutigen. Selbst er ist überrascht. Elmar Plotzer hat Hans-Rudi Marti in seinem Büro getroffen.
Auf seinem Laptop hat Hans-Rudi Marti zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotos gespeichert. Die Bilder stammen aus dem Jahr 1947, aufgenommen nach der Explosionskatastrophe in Mitholz. Es sind Fotos, die Hans-Rudi Marti schon häufig an Vorträgen gezeigt hat und die ihn trotzdem jedes Mal aufs Neue bewegen.
Zum Beispiel, wenn der General Gysa bei der einen schwer geprüften Familie steht, die haben 3 Kinder und die Mutter verloren, gleich eine Nacht, oder der Gysa dort nebenan steht, das ist ein rührendes Bild. Und auf der anderen Seite eben die Soldaten, die da, die Blindgänger oder die zerstreute Munition am Einsammeln sind, fast mit einem Lederwägeli, ohne Helm und ohne irgendetwas, das ist schon noch eindrücklich.
Seit ein paar Jahren befasst sich Hans-Rudi Marti, ein Architekt aus Frutigen, intensiv mit dem damaligen Schreckensereignis. Den Anstoß dazu gab ihm ursprünglich der Präsident des Berner Heimatschutzes. Dieser wollte mehr über das historische Ereignis erfahren, denn schließlich hatte der Heimatschutz maßgeblich den Wiederaufbau des zerstörten Dorfes unterstützt. So machte sich Architekt Hans-Rudi Marti wie ein Historiker an die Arbeit, sammelte unermüdlich Fotos, Berichte, Korrespondenzen und Pläne. Auch mit Zeitzeugen führte er zahlreiche Gespräche.
Ich bin durch das Dörfli durchgelaufen und Leute haben die Fenster aufgetan, haben mich gefragt, was ich mache und haben mit mir diskutiert, haben mir Sachen erzählt, sehr persönliche Sachen.
Geschichten, in denen es um Verlust und Trauer ging. Und so kam Hans-Rudi Marti immer tiefer ins Thema rein. Für den heute 62-Jährigen war die Geschichte der Mitholz-Katastrophe nicht völlig neu. Denn schon als Kind hatte er sie mitgekriegt, wenn seine Eltern von der Katastrophe im Nachbardorf erzählten.
Also meine Mutter ist hier in Frutigen aufgewachsen und sie hat gesehen, dass der Schnee bis auf Frutigen schwarz war. Und mein Vater hat erzählt, dass er dann am Tag darauf nach der Explosion auf Eschi in die Lehre gegangen ist und hat auf dem Weg zu der Lehre gehört, dass immer etwas hat, also wie donnert in diesem Tal.
Kaum jemand hat sich mit der Mitholz-Katastrophe von 1947 so intensiv beschäftigt wie Hans-Rudi Marti. Das interessierte Publikum strömte in den letzten Jahren in Scharen herbei und füllte Gemeindesäle und Vereinslokale, wenn er in der Region einen Vortrag darüber hielt. Er zeigte in diesen Veranstaltungen auch, wie die betroffenen Menschen versucht hatten, das schwere Ereignis zu verarbeiten. Zum Beispiel mit Sprüchen, mit denen sie die wiederaufgebauten Holzhäuser verzierten.
«In Donner und in Flammen brach unser Haus zusammen. Gegründet sei dies aufs Neue, auf Gottes Gnade und Treue.» Oder ein anderer Spruch war noch, «Als wir in jener Schreckensnacht umhabend gut und heimgebracht, erfuhren wir der Freundschaft Kraft. Hab Dank, du Eidgenossenschaft.»
Das Thema lässt Marti auch jetzt nicht los. Es machte ihn betroffen, als Bundesrat, Regierungsrat und Armee vor gut einem Monat darüber informierten, dass laut neuesten Erkenntnissen in Mitholz noch immer ein Explosionsrisiko bestehe. Diese Nachricht hatte auch ihn überrascht.
Das hat mich ein bisschen geärgert über mich selber, dass ich das nicht besser herausgefunden habe. Ich habe einfach am Nord herausgefunden, dass man 1400 Tonnen Munition in die Untersee hat versenkt. Das ist ja ein trauriges Kapitel. Aber ich hatte irgendwie im Unterbewusstseinsgefühl, der Rest sei entsorgt worden an einem anderen Ort. Und dass das noch darunter ist, ja, das ist schon noch sehr bedenklich.
3500 Tonnen Munition lagern noch im Schuttkegel von Mitholz. Für Hans-Rudi Marti, der selber als Major in der Armee gedient hatte, ist es unverständlich, warum diese Munition nie weggeräumt wurde. Positiv bewertete er dafür das Verhalten von Verteidigungsminister Guy Parmelin, der selber ins Kandertal gereist ist, um die Bevölkerung aus erster Hand zu informieren. Und gespannt wartet Marti auf die Empfehlungen der vom Bundesrat eingesetzten Arbeitsgruppe. Die Geschichte des Unglücks von 1947 ist noch nicht zu Ende erzählt.
Der Bericht von Elmar Plotzer hier im Rendezvous. 30 Grad und mehr, der Sommer ist voll da. Und wer unter der Hitze leidet, kann erahnen, wie es im Moment vielen Leuten in Japan geht. Dort ist seit Anfangsmonat rekordmäßig heiß, über 40 Grad im Schatten. Mehr als 80 Menschen sind an der Hitze gestorben, Zehntausende wurden in Spitäler eingeliefert. Das Wetter weckt auch wieder Ängste im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele in 2 Jahren. Aus dem hitzegeplagten Tokio berichtet Martin Fritz.
Eine Hitzewelle mit 40 Grad haben wir noch nie erlebt. Wir betrachten sie als Naturkatastrophe. Mit dieser Einschätzung schockierte der Meteorologe Motoaki Takekawa vom japanischen Wetteramt vor 2 Tagen die Bevölkerung. Doch die Fakten geben ihm recht. Die Hitzewelle begann vor 2 Wochen und soll noch bis August andauern. Am Montag wurde in einem Vorort von Tokio der neue Hitzerekord von 41,1 Grad gemessen. Zwar war der Sommer in Japans Hauptstadt schon immer heiß und feucht, aber diesmal wird es den Bewohnern zu viel. Der Verkauf von Klimaanlagen ist um 70% gestiegen. Den Grund nennt eine junge Mutter mit Baby. Es ist so heiß, als ob ich im Dampfbad sitzen würde. Mehr als 80 Japaner starben bisher, so viele wie noch nie bei einer Hitzewelle, davon allein 65 in der vergangenen Woche. Seit Anfang Juli wurden mehr als 35.000 Menschen wegen hitzebedingter Leiden in Krankenhäuser eingeliefert. In der Hauptstadt Tokio kam es zur höchsten Zahl von Krankenwageneinsätzen an einem Tag seit 90 Jahren. Die Japaner ertragen die Gefahr nur mit Mühe. Bei dieser Hitze braucht man Mut, um nach draußen zu gehen. Jeden Tag steht Überleben auf dem Programm, erzählt eine ältere Frau. Einen so heißen Sommer habe ich noch nie erlebt. Zum ersten Mal benutze ich einen Sonnenschirm. Man soll ja vernünftig sein, wenn man alt wird, berichtet ein Rentner. Tatsächlich gefährdet die Hitze die Gesundheit vor allem älterer Leute wegen ihrer oft schwachen körperlichen Konstitution. Aber auch viele Kinder fallen den extremen Temperaturen zum Opfer. Über die Hälfte der öffentlichen Schulen hat keine Klimaanlagen. Dabei sind Kinder nach Ansicht von Dr. Yasufumi Miyake vom Erste-Hilfe-Zentrum des Krankenhauses der Universität Tokio besonders gefährdet. Die Muskeln sind ein wichtiger Wasserspeicher, aber Kinder haben weniger Muskeln, sodass sie leichter einen Hitzschlag erleiden. Die Hitzewelle schürt auch Sorgen über die Gesundheit von Athleten und Zuschauern bei den Olympischen Spielen in Tokio, die in fast genau 2 Jahren beginnen. Japans Hauptstadt hatte in ihrer Bewerbung um die Austragung der Spiele mit dem angeblich milden und sonnigen Sommerwetter geworben. Dabei fanden bereits die Tokyota-Spiele von 1964 wegen der Sommerhitze im Oktober statt. Doch IOC-Vizepräsident John Coates hält dies nicht für eine Option. Wir müssen uns natürlich auf extreme Hitze vorbereiten. Aber Japan ist nicht der erste Olympiagastgeber mit großer Hitze. Ich fürchte, das ist eine natürliche Folge der Monate Juli und August. Die japanischen Organisatoren wollen nun einige Wettbewerbe früher starten. Gehwege und Straßen könnten einen Asphalt erhalten, der weniger Hitze abstrahlt. Auch will man mehr Bäume als Schattenspender pflanzen. Ansonsten bleibt Athleten und Zuschauern nur das traditionelle japanische Mittel gegen die Sommerhitze, der Handfächer. Davon bietet der offizielle Olympia-Souvenirshop immerhin 14 Varianten an.
Es ist eins: Fluch und Segen zugleich sind die Millionen Touristen für Rom. Was die vielen Gäste mit der Innenstadt machen, zeigt uns Franco Battel und nimmt uns dafür mit auf die Engelsburg. Unser heutiges Rendezvous mit Rom nach den Schlagzeilen des Mittags mit Mara Zehnhäuser.
Im Fall eines Aargauer Baukartells hat das Bundesverwaltungsgericht die Sanktionen gegen vier Baufirmen mehrheitlich bestätigt. Das Gericht reduzierte jedoch die Buße der Wettbewerbskommission auf 1,9 Millionen Franken, weil die Absprachen teilweise nicht nachgewiesen werden konnten. Wegen der Trockenheit haben zwei weitere Kantone ein Feuerverbot erlassen. In Appenzell-Ausserrhoden und im Aargau darf in Waldesnähe kein Feuer gemacht werden. Im Tessin, im Wallis und in den Bündner Südtälern gilt ein absolutes Feuerverbot im Freien. In der spanischen Nordafrika-Enklave Ceuta haben hunderte Menschen versucht, den Grenzzaun zu stürmen. Die Migranten hätten die Beamten mit selbstgebauten Flammenwerfern attackiert, berichten spanische Medien. Mehrere Polizisten und Migranten wurden verletzt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.